gleich das erste Bild mit meinem Thema, erhöht werden. Und das hängt natürlich mit dem Abendmahl zusammen. Das habt ihr schon mitbekommen. Immer wenn Abendmahl ist, suche ich ein Thema raus, das damit zu tun hat. Mit Christus, mit seinem Leiden. Warum hat er sterben müssen? Was für eine Bedeutung hat das? Was für Bilder werden in der Bibel benutzt, um das zu erklären, um verschiedene Aspekte davon hervorzuheben? Und meine Hoffnung ist, dass wir am Ende des Gottesdienstes ein erweitertes Verständnis von dieser Frage haben, warum Jesus sterben musste. Und besonders auch für die religiösen Bedürfnisse in uns Menschen soll es eine Antwort geben, sowohl in Israels damals als auch in der Zeit heute in der ganzen Welt haben Menschen religiöse Bedürfnisse. Und das unterscheidet sich aber von dem Glauben und von dem Aufblicken auf Jesus Christus. So, und am Ende des Gottesdienstes gehe ich dann rum und bei der Kaffeeausgabe ist es so, den Kaffee gibt es erst, wenn man die Frage richtig beantwortet hat. Einverstanden? Nein. Jetzt bitte den Text aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, 14 bis 18. Wobei der Vers 14 der eigentliche Text ist. Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange, hier wird mit Bronze übersetzt, gibt je nach Übersetzung da leichte Variante, mal Bronze, mal Kupfer, mal Eisen, Ehren, ja. Und wie Mose in der Wüste die Bronzeschlange auf einem Pfahl aufgerichtet hat, so muss auch der Menschensohn an einem Pfahl aufgerichtet werden, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sandte seinen Sohn nicht in die Welt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch seinen Sohn zu retten. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht an ihn glaubt, ist schon verurteilt, weil er nicht an den Namen des einzigen Sohnes Gottes geglaubt hat. Soweit der Text aus dem Johannesevangelium. Vers 14 ist sozusagen die Hauptaussage. Und nächstes Bild bitte. Überschrift: Jesus erklärt das Alte Testament. Das ist ja immer eine Frage des AT, hat so ganz andere Art zu berichten und zu erzählen. Wie soll man das verstehen? Wie soll man das einordnen? Und ein sehr guter, Fremdwort, hermeneutischer Schlüssel, wie man sowas eben deuten kann und wie man das erklären kann, ist, das habe ich so im Studium gelernt und das zieht sich durch, ist, wenn man das Alte Testament durch den Schlüssel von Jesus Kreuzesgeschehen erklärt. Damit lassen sich alle Sachen in einen richtigen Gesamtzusammenhang bringen. Und hier auch, Jesus erklärt selber das Alte Testament. Der Kontext ist, dass der Nikodemus, der berühmte Schriftgelehrte, nachts zu Jesus geht, er wollte nicht gesehen werden, um mit ihm zu diskutieren. Nein, er hatte Fragen, richtige Fragen, persönliche Fragen über das ewige Leben. Er hatte Fragen, religiöse Fragen, und Jesus antwortete mit Glaube, mit der geistlichen Wiedergeburt. Religion, Glaube. Das ist ja auch die theologische Linie hier in diesem Text. Die Religion zum Beispiel mit der ehernen bronzenen Schlange. Menschen haben ein Bedürfnis nach Religion hin zu dem Aufblicken auf Gott, auf Jesus Christus. Übrigens, vielleicht ist es euch aufgefallen, in dem Text vorhin aus dem Johannesevangelium war auch der Lieblingsvers von einem sehr berühmten Menschen. Sagt jemand noch was, der Name Billy Graham? Ja, ein paar nicken. Ist ja einer der berühmten Baptistenpastoren. Und wisst ihr noch seinen Lieblingsvers, über den er sein ganzes Leben lang immer gepredigt hat? 3,16. So sehr hat Gott die Welt geliebt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Früher hat man sowas auswendig gelernt. Auch eine gute Sache. Der Bezug zum Alten Testament, der Bezug zu dieser Geschichte aus dem vierten Buch Mose. Das Volk Israel murrte gegen Gott in der Wüste. ja, Gott ablehnen, gegen ihn kämpfen, sich gegen ihn aufrichten, gegen ihn sein, ist nie eine gute Entscheidung. Gott sandte Giftschlangen als Strafe. Auf Gottes Anweisung fertigte Mose diese Schlange aus Metall, aus Bronze. Und wer auf die aufgerichtete Schlange blickte, wurde geheilt. So in kurzer Form zusammengefasst der Text aus dem 4. Buch Mose. Und Johannes 14 ist deswegen so bedeutsam, weil Jesus hier eine Parallele zieht. Er selbst vergleicht sich mit dieser bronzenen Schlange aus dem Alten Testament. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöht hat, so muss der Menschensohn erhöht werden, sagt er. Man kann das so deuten und erklären, von Jesus aus, von seinem Heilsgeschehen aus, dass eben die bronzene Schlange aus dem 4. Buch Mose eine Vorausdeutung war auf Jesus, der dann auch am Pfahl erhöht wurde, am Kreuz für uns starb. Jesus selbst zieht diese Parallele mit dieser Schlange und mit dem, was ihm auf seinem Weg noch bevorsteht, mit der Kreuzigung. Und so wie das damals den Menschen geholfen hat, im alten Israel auf diese erhöhte Schlange zu schauen, so eben auch heute, man muss auf Jesus Christus schauen, um das Leben, das ewige Leben zu haben. Eine typologische Auslegung, wie man so schön sagt, und man vergleicht die Heilung damals der Israeliten mit der geistlichen Heilung und der Erlösung, wenn wir blicken auf Jesus, der Gekreuzigte. Eine Analogie von der Erhöhung vom Kreuz her, das ist der Auslegungsschlüssel, um das Alte Testament hier an dieser Stelle zu verstehen. Und es geht damals um körperliche Gesundheit und dann eben um das geistliche und ewige Leben. Und damals schon, wie dann auch bei Jesus geschehen am Kreuz, ist es ja auch ein paradoxes Geschehen. Der Tod, das Zeichen des Todes, die Giftschlange, führt zum Leben. Das Symbol, das Zeichen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, führt zum ewigen Leben. Eine sehr paradoxe Art und Weise, die in der Bibel öfters so vorkommt, vom Tod zum Leben. Und das Neue Testament betont eben, dass es nicht um den materiellen Gegenstand geht, nicht Bronze oder Kupfer oder Schlange oder eine Figur, sondern es geht um den Glauben, um den Glauben an den Sohn Gottes und den Glauben an Christus. Und diese Geschichte war in der Kirchengeschichte für die Kunst, für die Theologie, für die Bücher über Jahrhunderte, über Jahrtausende immer ein sehr bedeutsames Moment und Motiv. Über dieses Thema hat man immer sehr anschaulich malen, zeichnen, gestalten und schreiben können. Nächstes Bild. Gut gemeint, Probleme, Reformation. Einige 100 Jahre später gab es den König Hiskia, etwa 750 bis 696 vor Christi Geburt, war er der König in Israel und er hat das Volk Israel wieder durch eine geistliche Erneuerungsbewegung auf den richtigen Weg gebracht. Und ein Teil davon war, dass er diese Schlange, diese bronzene Schlange zerstört hat, kaputt gemacht, vernichtet. Mose hat das einst angefertigt. Sie war über hunderte Jahre ein wichtiger Bestandteil für viele Menschen. Und Hiskia, davon wird berichtet im 2. Buch Mose, Kapitel 18, hat diese Schlange vernichtet. Da heißt es hier, Hiskia zerschlug die Schlange, die Mose gemacht hat. Und Hiskia nennt diese Schlange verächtlich, in Hebräischen Nehushtan, ein Stück aus Bronze. Man muss sich das vorstellen, das war für viele Menschen ein Heiligtum, etwas unglaublich Wichtiges, Verehrtes. Und er sagt, das ist so ein Stück Bronze und zerstört es. Und diese Zerstörung erfolgte deswegen, weil sie zu einem Objekt der Anbetung wurde. Die Menschen haben angefangen, dieser Schlange, dieser Bronzefigur Räucheröpfer darzubringen. Und das ist ja eindeutig und ganz klar gegen das Gebot, du sollst an Gott allein glauben und nur ihn im Blick haben und nicht Gegenstände, selbst in Anführungszeichen heilige Gegenstände. Es war mal gut unter Mose. Im Laufe der Zeit war es nur noch gut gemeint. Und dann wurde es zu einem richtigen geistlichen Problem. Das hat das ganze Volk von Gott abgebracht und abgewendet. Und Hiskia hat diese Neuordnung, diese Reformation, diesen Neubeginn ermöglicht. Er hat da sehr entschlossen gehandelt. Und auch wir müssen manchmal, wenn es um solche Dinge geht, an welchen Gott glauben wir, wem folgen wir nach, was hat sonst religiösen Einfluss in unserem Leben, vielleicht auch sehr entschlossen vorgehen. Das war damals bei Hiskia. Im Mittelalter spielte diese Thematik auch eine große Rolle. Im Mittelalter, ihr kennt es vielleicht aus Berichten oder aus Filmen oder Dokumentationen, da war dieses Thema, dass man Gegenstände religiös erhöhte, ein großer Bestandteil des Alltagsglaubens. Da gab es Heiligenbilder, da gab es Reliquien, Splitter vom Kreuz Jesu angebliche und so weiter. Und das hat auf der einen Seite viele Menschen von Gott weggebracht und es war dann der Auslöser für die Reformation, für die Erneuerung durch Martin Luther und viele andere. Hiskia war damals ein Reformator und dann eben gab es viele Reformatoren im Mittelalter wegen einer ähnlichen Geschichte. Ein Beispiel hier aus Basel möchte ich erzählen. Da gab es den katholischen Priester mit Namen Reublin, der war eben in Basel Priester an einer Kirche. Und vor lauter Protest gegen diesen religiösen Missbrauch und eigentlich ein religiöser Abfall von dem Gott der Bibel, hatte einmal die Monstranz, die man immer um die Kirche herum trägt, wo eine Hostie in einem Kreuz als heiliger Gegenstand verehrt wird, herausgenommen bei dieser Prozession und hat eine Bibel hineingelegt. Das war 1522 in Basel. Das mag uns heute irgendwie nicht so viel sagen, aber damals war das ein Skandal. Das ging durch die Schweiz, durch das Dreiländereck, das ging den Rhein rauf und runter, was Unerhörtes der Reublin damals gemacht hat oder was für Befreiendes und Erlösendes er damit getan hat. Diese ganze Geschichte, da gibt es auch ein Bild dazu, eine zeitgenössische Zeichnung, könnt ihr in unserer Täuferausstellung selber anschauen. Das war jetzt sozusagen der kleine Hinweis im Dreiländermuseum von unserer Ausstellung dort. Und da wird es auch noch ein bisschen näher erzählt und berichtet. Ja, das ist etwas typisch Menschliches. Und bei manchen Menschen mag das auch heute noch so sein. Ja, ich kenne das. Ich kenne Personen, die in Gegenständen meinen, aus diesen Gegenständen kommt Kraft und Heilung heraus, also aus Materie. Ein ganz geläufiges Beispiel, habt ihr vielleicht auch schon mal gehört, es gibt Leute, die denken, von Steinen kommt heilende Kraft aus, wenn man die als Schmuck trägt oder die in Wasser einlegt und dann das Wasser trinkt und so weiter. Das ist so ein ähnliches Beispiel. Das bringt die Leute ab von Gott. Das ist eigentlich wie damals Götzendienst in einer besonderen Form. Und selbst bei, wie soll ich sagen, bei Dingen, die eigentlich mal gut gemeint waren, kann sich sowas, so eine Fehlentwicklung einstellen. Und vielleicht hat es das gegeben, vielleicht gibt es das auch, dass Menschen gute Gegenstände, wie zum Beispiel die Bibel des Großvaters, in ihrer persönlichen Verehrung so übersteigern, wie wenn sie denken, von diesem Buch, das ist jetzt ein heiliges Buch und wenn ich dieses Buch, dieses Stück Papier, Bündel bei mir rumtrage, dann bin ich besonders geschützt. Da verschiebt sich das von gut zu gut gemeint zu einem Problem, der letztendlich nicht Gott verehrt, sondern eigene Fantasie. Oder auch beim Abendmahl. Wir sehen ja beim Abendmahl Brot und Kelch als Erinnerungsgegenstände. Das hat in sich keine heiligende Kraft. Das ist in anderen Konfessionen ein bisschen anders. Im Mittelalter war das total anders. Aber wir sehen, es geht um den Glauben an Jesus Christus, um das Aufblicken zu ihm. Und deswegen ist es für uns in Ordnung und kein Problem, wenn hinterher bei den Brotresten, wenn das noch jemand isst, wenn es die Kinder, wenn sie Hunger haben, daran, warum nicht? Und selbst wenn mal von dem Becher was verschüttet wird, dann ist es kein heiliges Unglück, sondern ein menschliches Missgeschick. Das kann man aufwischen und fertig. Also auch da ist ja die Grenze eng und da sind auch wir vielleicht als Freikirche, als Baptisten, weil wir sehr, sehr ernst meinen mit unserem Glauben, vielleicht auch ein bisschen gefährdet. Aus gut gemeint, soll aber kein Problem werden. Wir gehen zurück und verehren nur Jesus Christus und wollen im Glauben auf ihn blicken. Ich weiß nicht, ob du sowas auch hast in deinem Leben. Vielleicht fällt dir da was ein. Vielleicht fällt dir erst heute Abend oder heute Nacht was ein. Dann handle wie Hiskia, wie Jesus. Handle wie in der Reformationszeit die Reformatoren entschieden. Wir schauen auf Jesus und wollen uns nicht abbringen und ableiten lassen und selbst von Dingen, die mal gut waren oder gut gemeint, aber mittlerweile zu einem Problem geworden sind. Zu unserer Geschichte, die christologische Deutung. Was hat das mit Christus zu tun? Das Entscheidende ist ja, dass Jesus selbst diese Geschichte nochmal hervorbringt, den Vergleich erinnert und es auf sich selbst hin auslegt. Er, kurz vor seinem Weg am Kreuz, wo er auch aufgerichtet wurde, wie damals die Schlange. Und das ist die Verbindung, das ist die Erklärung. Es geht eben jetzt nicht mehr um einen Gegenstand in der Wüste, egal aus mit welchem Metall, sondern es geht um Jesus und auf ihn zu blicken. Und wie damals der Blick auf die Schlange Heil brachte, so bringt heute der Glaube an Jesus unsere Heilung. Der Glaube an Jesus und nicht der Glaube an ein Kreuz aus Holz und Metall, das im gut gemeinten, aber dann im Laufe der Zeit auch missbräuchlichen Teil für manche Leute wie so eine Schutzreliquie wirken kann. Und das darf nicht sein. Wir schauen im Glauben auf Christus, auf Jesus, der erhöht wurde. In unserem Text aus dem Johannesevangelium heißt es ja noch, er musste erhöht werden. Ach doch, auch das ein Hinblick auf diesen Heilsplan, das ist der Weg Gottes, auf Jesus Christus blicken. Er musste erhöht werden. Und es geht um den Glauben, um Rettung durch Glauben, nicht aus eigener Leistung, sondern durch den Vertrauen, durch den Blick auf Christus. Das ist die Tür zur Ewigkeit. Das ist der Weg, auf dem Menschen diese Rettung erfahren. Und es geht auch darum, dass es universell gültig ist. Nicht nur für bestimmte Personen, nein, hier in dem Text heißt es, für alle, die auf Jesus Christus schauen, gilt, dass das der Weg der Rettung und des Heils ist. Anwendung für heute, ja, die Blickrichtung ändern. Wie die Israeliten aufgefordert wurden, den Blick zu erheben auf die eherne Schlange, so sind wir aufgefordert, auf Jesus Christus zu schauen. Und das ist ja auch ein innerliches Blicken. Etwas, was unser inneres Denken, unsere Lebenseinstellung ausmacht und damit unser inneres Wesen mehr und mehr prägen und gestalten soll. Und dann auch unseren normalen Alltag und unser Lebensvollzug. Anwendung für heute heißt nicht mehr die Angst, sondern das Vertrauen auf Jesus, das Vertrauen auf Gott soll uns prägen. Weg von der Furcht, die früher die Menschen hatten, die auch wir manchmal kennen, hin auf das Vertrauen, dass wir in Jesus Befreiung haben und dass Angst vor Gericht und Tod bei ihm keinen Platz haben braucht. Und Anwendung für heute, es ist die Liebe Gottes, die diesen Weg eröffnet hat, damit der Aberglaube der Welt zur Seite geräumt wird. Und wir uns konzentrieren können auf den Blick auf Jesus Christus. Deswegen jetzt von dieser Predigt, von diesem Gottesdienst, nachher besonders beim Abendmahl, wenn man still das so zu sich nimmt und so eine Gedanken hat und still betet, fasse dieses Vertrauen auf Jesus, dass du innerlich auf ihn blickst. Und besonders in Zeiten, in denen wir persönlich auch mit großer Not oder auch mit Anfechtungen zu tun haben, gerade dann erst recht voller Vertrauen auf Jesus blicken und es auch innerlich so praktizieren. Vielleicht hilft es, wenn man sich das innerlich sagt, ich will jetzt auf Jesus schauen, ich will auf ihn blicken Und mein Vertrauen, meine Hoffnung liegt auf ihm und in ihm finden wir Heilung und das ewige Leben. Und so wollen wir nachher das Abendmahl zu uns nehmen, mit diesem Blick auf ihn und mit dieser Vorfreude, voller Vertrauen. Er ist unsere Hoffnung und unser Heil. Amen.